Morgen, ihr Lieben, ich möchte den Impuls mit euch mit einer kleinen Morgensportübung beginnen. Und jetzt melden sich mal alle die, die gerne puzzeln. Einige. Ich hätte mehr gedacht. Aber ich bin bei euch. Auch ich puzzle sehr gerne. Aber nur, sag ich mal, bis zu einer Größe so von 48 Stück. Dann wird mir das zu kompliziert oder dann habe ich vielleicht nicht genug Geduld. Was ich noch halbwegs gerne puzzle, sind diese Puzzle am Rand. Weil da gibt es nicht so 300 Stück, die nur Wolken haben, sondern da ist schon eine Seite vorgegeben durch den Rand. Und meistens ist da auch schon ein bisschen die Richtung vorgegeben und der Platz ist nicht ganz so schwer, wo das Puzzle hinkommt. Also ich liebe diese Randpuzzle. Wo ihr aber hoffentlich alle gerne puzzelt, das ist unser persönliches, großes Lebenspuzzle oder unser biblisches Puzzle. Ich glaube, wir puzzeln da alle ein Leben lang dran und im besten Fall finden wir Tag für Tag ein Puzzle, was mehr reinpasst, bis wir dann irgendwann im Himmel vielleicht mal das komplette Bild sehen werden. Und in diesem großen, persönlichen, biblischen Lebenspuzzle, nenne ich es mal, woran vielleicht jeder puzzelt, gibt es verschiedene Bilder. Also wer so ein tausender Puzzle macht, da sehe ich, ich gucke dann nur zu, da gibt es dann manchmal ein kleiner Haufen schon, da ist schon ein Berg oder ein Auto und man weiß noch nicht, wo das Auto oder der Turm oder der Berg hinkommt, aber es ist schon mal ein kleines Bild innerhalb des Puzzles oder daneben. Und irgendwann wird das ein großes Bild. Und in jedem Leben mit Jesus, das auch irgendwann mal ein großes Bild wird, findet irgendwo die Passion Jesu statt. Auf Lateinisch, das kommt aus dem Kirchenlatein, heißt La Passio und heißt das Leiden Christi. Ich bin mir nicht sicher, wo das Leiden Christi in deinem Leben, in deinem Puzzle, in deinem Bild Platz hat. Ich muss gestehen, wo ich Kind war oder auch noch als Jugendlicher, hatte das Leiden Jesu irgendwo in dem Puzzle unten in der Ecke Platz. Sonntags wurde es mal hochgeschoben. Meist in der Woche rutscht es dann wieder runter. Aber je älter man wird, hoffe ich, oder nimmt dieses Bild der Passion Jesu einen mittleren Platz ein, vielleicht sogar einen oberen Platz ein. Und ich denke jetzt gerade in dieser Vor-Osterzeit oder in dieser Passionszeit kann man sich mehr mit diesem Leiden unseres Herrn Jesus beschäftigen. Und vielleicht hat es da in bestimmten Bereichen in dieser Zeit und hoffentlich auch noch danach. Mich hat vor ein paar Jahren mal in einer Predigt im Auto eine Szene sehr ins Nachdenken gebracht und lässt mich seitdem auch nicht mehr ganz los. Und die lautet in etwa so: Welche Auswirkungen hat Jesus Kreuzestod auf dein Glaubensleben? Beziehungsweise, wie wirst du Jesus beim ersten Gegenüberstehen im Himmel begegnen? Da gab es die Variante A. Ist es wie bei einem tollen Bild oder bei einem Gemälde, dass man erstmal davor steht, sprachlos ist, fassungslos, freudig, staunend, vielleicht auch Tränen in die Augen und eine ganze Weile braucht, bis man es fassen kann oder erfassen kann? Und will gar nicht weitergehen? Oder ist es Variante B, dass man kurz hier reinkommt, Jesus einen deutlichen Handschlag gibt, bedankt sich für das, was er getan hat und fragt, wo es Kaffee gibt? Damals musste ich auch so dran denken, bin ich mehr der fragt, wo es bei Zeiten Kaffee gibt? Oder bin ich der das auch nicht fassen kann, was Jesus für uns getan hat? Und deshalb möchte ich heute diesem Impuls ein paar Randverse um das Leiden Jesu beleuchten und würde es mal Randpuzzle der Passion nennen als Thema. Mein Wunsch wäre, dass dieses dass diese Randpuzzle, dieses Bild von der gesamten Passion Jesu irgendwo in jedem Leben größer werden lässt. Wir wollen uns am Anfang einen Abschnitt dazu aus Matthäus 27 lesen. Matthäus 27, die Verse 45 bis 54. Matthäus 27, 45 bis 54. Ich lese mal nach der NIU vor. Aber von Mittag an und noch den halben Nachmittag lag eine schwere Finsternis über dem ganzen Land. Zuletzt schrie Jesu laut, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Herumstehenden hörten das und sagten, seht, er ruft Elia. Einer von ihnen holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in sauren Wein, steckte ihn auf einen Stock und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, riefen die anderen, wir wollen doch sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Jesus aber schrie noch einmal laut auf und übergab den Geist. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde fing an zu beben, Felsen rissen auf und Grüfte öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Nach der Auferstehung von Jesus kamen sie aus ihren Grüften, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm Jesus bewachten, erschraken sehr. Und als sie das Erdbeben erlebten und die anderen Dinge wahrnahmen, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn, sagten sie. Wir befinden uns hier in diesen Versen direkt mitten in der Kreuzigung unseres Herrn. Die Kreuzigung war zur damaligen Zeit eigentlich eine übliche Bestrafung durch die Römer, die sie an den Juden ausgeführt hatten. Und vor und nach Jesus wurden noch zu hunderte Leute gekreuzigt, bei Aufständen, bei allen möglichen Sachen. Es war eigentlich nicht so eine aufsehend erregende Bestrafung, sondern war üblich unter den Juden. Also die Römer verübten es an den Juden. Ein Römer selber durfte nicht gekreuzigt werden. Und daran kam auch so ein bisschen die Verachtung gegenüber den Juden durch. Für die Römer ist es eigentlich hier eine ganz normale Kreuzigung. Und wir wollen uns in die letzten Stunden des Leidens des Herrn Jesus, wollen wir mit einsteigen und einige Begleiterscheinungen näher betrachten, was diese Kreuzigung für damalige Verhältnisse und uns heute persönlich so besonders machen. Da haben wir zum ersten diesen Vers 45. Da steht in Vers 45 von dieser dreistündigen Finsternis, die von uns umgerechnet von um 12 bis um 3 stattfand. Der Herr Jesus hing von früh um 9 bis um 12 schon am Kreuz und von 12 bis 15 Uhr findet diese dreistündige Finsternis statt. Viele Kritiker wollen das als eine Sonnenfinsternis herunterspielen. Aber wer sich entsinnen kann, ich habe nochmal nachgelesen, ich glaube es war 1999, da war in Deutschland, Österreich eine große Sonnenfinsternis. Und zwar ein großer Hype darum. Ich weiß, dass die Bild-Zeitung damals kleine Brillen mit verschenkt und verkauft hat und alle haben sich darauf vorbereitet. Und dann war diese Sonnenfinsternis und die ging nur ein paar Minuten. Ich habe gelesen, dass das maximal 11 Minuten eine Sonnenfinsternis ist. Von der Hinsicht fällt das schon mal aus, weil Vers 45 steht, es war eine dreistündige Finsternis. Eine Sonnenfinsternis kann auch nicht möglich sein, weil das Passafest, was war, immer bei Vollmond stattfindet und da ist eine Sonnenfinsternis nicht möglich. Und habe gelesen, dass auch außerbiblische Berichte von einer großen Finsternis in diesem Zeitraum berichten. Wir hatten schon öfters Psalm 22 in dem Zusammenhang hier, der Leidenspsalm, den David geschrieben hat. Und da wird auf diese Finsternis auch hingewiesen, wo David schreibt im Psalm 22, Vers 3, mein Gott, ich rufe an am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe bei Nacht und finde nicht Ruhe. Dieser Vers bespiegelt den Zeitraum an der Kreuzigung von 9 bis 12 Uhr Tag, von 12 bis 15 Uhr Nacht. Und auch ein sehr eindrücklicher Vers steht in Amos 8, Vers 9. An jenem Tag spricht Jahwe, der Herr, geht die Sonne schon am Mittag unter. Am hellerlichten Tag bringe ich Finsternis über die Erde. Ist das hier nochmal? Um diese Zeit stockte das ganze Leben in Jerusalem. Könnt ihr euch das vorstellen? Es war Passafest, auf einmal stockdunkel. Könnt ihr euch das vielleicht vorstellen, als wenn in Deutschland abends 18 Uhr auf einmal Stromausfall ist? Da fällt auch alles in eine Starre und stockt und Ratlosigkeit. Und es war vielleicht wie bei einem Verkehrsunfall, wenn der Verunglückte zugedeckt wird. So hat Gott den Leib, den Schmach, den Kampf seines Sohnes vor der spottenden Schar verhüllt. Winrich Schäffbruch meinte dazu, der Fürst des Lebens und der Ursprung aller Schöpfung von Sonne, Himmel und Erde. Und jetzt weicht hier die geschaffene Schöpfersonne dem Schöpfer selber. Ich finde das erstaunlich. Unser Herr hat alles erschaffen und jetzt wird die Sonne, die er erschaffen hat, dunkel bei dem, was hier geschieht. Wir gehen weiter zu Vers 46 und 47. Das ist das vierte der sieben Worte am Kreuz vom Herrn Jesus. Vers 46, da schrie Jesu laut, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Herumstehenden hörten das und sagten, seht, er ruft Elia. Das, was unser Herr Jesus hier schrie, ist ebenfalls aus Psalm 22, den König David ca. 1000 Jahre davor geschrieben hatte. Der wusste noch gar nichts von der Kreuzigung und allem, was da geschieht. Aber er hat ihn prophetisch aufschreiben lassen. Und diese Worte schreit hier der Herr Jesus raus. Interessant ist, dass in der Zeit, wo das hier in Jerusalem stattfindet, dass man zweisprachig gesprochen hat. In Jerusalem hat man Hebräisch gesprochen, in Galiläa Aramäisch. Beides ist aber sehr ähnlich. Ähnlich wie Sächsisch und Schwäbisch, sag ich mal. Es ist bemerkenswert, uns wird berichtet, dass dieser eine Satz, dieser Vers 46, der einzige Satz in der Bibel ist, der in allen drei Bibelsprachen enthalten ist. Damals in Psalm 22 wurde Hebräisch gesprochen. Matthäus formuliert hier, dass der Herr Jesus diesen Satz Aramäisch geschrien hat. Und der Grundtext des Neuen Testaments wurde in Griechisch geschrieben. Und dieser Vers ist in allen dreien Sprachen, Bibelsprachen, so niedergeschrieben. In einem Vortrag hatte ich mich dann noch näher mit diesem Lema und Lama befasst. Und es ist sehr erstaunlich, dieses Lama in Abach, in Aramäisch, was der Herr Jesus geschrien hatte, kann man auch statt wie übersetzt, warum hast du mich verlassen, in wozu deuten. Also die Frage könnte auch heißen, wozu hast du mich verlassen? Mit welchem Zweck wurde der Herr Jesus verlassen? Und jeder, der von euch hier ist, muss sich fragen, warum wurde der Herr Jesus verlassen? Warum hat er sein Leben dort gegeben? Und die Antwort ist, damit ich nicht ewiglich verloren gehe, damit ich errettet werde. Das, was der Herr Jesus dort am Kreuz vollbringt, tut er für die ganze Welt, aber im Speziellen jetzt für dich persönlich. Mit dem Vers 47 wird dann gedeutet, dass einige der Dabeistehenden dieses Gebetswort falsch interpretiert haben und meinten, er ruft Elia wegen dem Hebräischen und Aramäischen, der zur Zeit vom Herrn Jesus volkstümlich als ein Helfer in der Not so vorgestellt wurde. Und deshalb rufen sie, warte, vielleicht kommt Elia. Wir gehen weiter zu Vers 48 und 49. Einer von ihnen holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in sauren Wein, steckte ihn auf einen Stock und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, riefen die anderen, wir wollen doch sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Ich hatte mal einen Bericht gelesen, wo ein Chirurg die Leiden des Herrn Jesus beschreibt und was da alles im Inneren medizinisch passiert. Es war eine Überwindung, fast das zu lesen. Aber er schrieb dann, dass neben Krämpfen und teilweise Bewusstlosigkeit der quälende Durst mit das Schlimmste ist, was während der ganzen Kreuzigung geschieht. Und auch hier gibt es wieder einen Vers aus Psalm 22, und zwar der Vers 16, da schreibt David, meine Kraft ist vertrocknet, dürr wie ein Scherben, meine Zunge klebt am Gaumen fest und in den Staub des Todes legst du mich. Kennt ihr Durst? Habt ihr schon mal richtig Durst gehabt? Uns geht's gut in Deutschland. Ich glaube, wir, die jüngere Generation, die kennt das gar nicht, aber die Generation oder zwei vor uns, die kennen noch richtig, was Durst ist. Ich hatte nur mal eine leise, kleine Ahnung vielleicht davon. Wir waren voriges Jahr am Tristacher See. Das ist ein Campingplatz oben in die Berge. Und wir sind mit den Rädern runter ins Tal gefahren. Das war schön, aber hoch zu hatten wir den Ehrgeiz, ohne abzusteigen, hochzukommen. Wir haben es nicht ganz geschafft. Und da hatte man so eine Ahnung von dem, meine Zunge klebt am Gaumen fest. Wir hatten nichts zu trinken mit und es wurde immer wärmer und immer trockener. Und da musste ich so an diese Stelle denken. Und das war nur ein Bruchteil von dem, was unser Herr Jesus am Kreuz da gelitten hat. Und dieser Schrei vom Herrn Jesus löst eine Reaktion. In den anderen Evangelium steht von einem Soldaten, der da geht. So ein Soldat hatte einiges miterlebt. Der wusste, was so eine Kreuzigung ist. Der hat bestimmt schon mehrere Male da mitgemacht und hatte in diesem Moment noch etwas Mitleid und wollte Jesu Pein etwas lindern und gab ihm etwas von dem sogenannten Soldatentrunk, habe ich gelesen. Es ist eine Mischung aus Wasser, Essig und geschlagenen Eiern und galt damals als eine Art Limonade. Und die reicht er Jesus einem Schwamm hin. Aber die meisten Lästerer und Dabeistehenden, die versuchten eigentlich die Tat des Soldaten zu verhindern und begleiten seine Tat mit dem höhnischen Reden. Wir wollen doch sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Und dann kommt der Vers 50. Aussieht. Wo steht, Jesus aber schrie noch einmal laut auf und übergab den Geist. Wir sehen, auch hier ist diese Kreuzigung sehr ungewöhnlich. Normalerweise stirbt ein Gekreuzigter an Erschöpfung und röchelt nur noch leise vor sich hin und verendet dann. Aber unser Herr Jesus übergibt bewusst seinen Geist, schrie noch mal laut auf und gibt sein Leben für dich und mich hin. Das kann man vielleicht gar nicht in Worte beschreiben. Hab in dem Kommentar von Walter Grundmann von früher gelesen und er schreibt in dem Kommentar dazu, mögen Menschen wähnen, Jesus ausgelöscht zu haben. Seine Geschichte hat in seinem Verhältnis zu Gott den ihnen unerreichbaren Grund. Und Gott tritt nun hervor. Nach dem Sterben unseres Herrn Jesus löst es eine Folge von gewaltigen Ereignissen aus, die wir uns noch kurz anschauen werden. Und zwar der Vers 51, der mir persönlich sehr gut gefällt. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde fing an zu beben, Felsen rissen auf, und Grüfte öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Nach der Auferstehung von Jesus kamen sie aus ihren Grüften, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Der Vorhang im Tempel. Früher dachte ich immer, es ist so ein kleiner Nebensatz, da ist eben so ein Vorhang zerrissen. Aber dieses Zerreißen hatte eine weitreichende Bedeutung, die uns eigentlich alle beeindrucken sollte. Erstens, dieser Vorhang im Tempel, trennte, aber schützte auch das Allerheiligste vor den Blicken der Menschen. Wenn man nachlesen will, in 3. Mose 16, 2 steht die Begebenheit, wer hinter dem Vorhang oder wer durch den Vorhang durchgucken wollte, der musste sterben. Also es war ganz klar abgetrennt, das Allerheiligste durch diesen Vorhang. Und es war eine gewaltige Aufgabe, diesen Vorhang auf irgendeine Weise zu zerreißen. Wir denken vielleicht an so einen Theatervorhang, der mit so zwei Motoren irgendwie auf und zu gemacht wird. Aber dieser Vorhang hatte laut Berichten eine Länge von 18 Metern, 9 Meter Höhe und die Dicke der Handbreite eines Mannes, also circa 10 Zentimeter dick. Das war schon ein ganz schöner Ossen, würde man sagen. Nicht bloß ein Vorhängchen, sondern ein ganz riesiger Vorhang. Und das Dritte ist, kein Mensch hat ihn zerrissen, sondern Gott selbst. Es waren nicht Menschen, die da unten vielleicht einen Schnitt mit der Schere reingemacht haben und dann versucht haben, wie so ein Stückchen Stoff das zu zerschneiden, sondern nein, Gott hat ihn zerrissen von oben nach unten. Als unser Herr Jesus starb, war es 15 Uhr circa unserer Zeitrechnung. Es war Passafest und es war die Zeit, in der der Tempel voll von Priestern war, die ihren heiligen Aufgaben nachgingen. Es war die Zeit des Abendopfers, wo ein Lamm geschlachtet wurde. Und dieses Lamm starb draußen auch auf Golgatha. Und es konnte im Tempel nicht übersehen werden, dass dieser Vorhang zerriss. Jörg Birnstiel aus der Schweiz, höre ich gerne, fasst das so schön zusammen. Gott selbst hat die Hand im Spiel gehabt und hat den Vorhang geöffnet. Jetzt bricht eine neue Zeit an und der Tempel wird bedeutungslos. Jetzt bricht die Zeit an, wo Gott selbst Wohnung im Menschen einnehmen will. Und dieser Zerriss dieses Vorhangs hat auch für uns eine Bedeutung. Da steht ein Vers im Hebräer 10, Vers 19. Wir haben also jetzt einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum, Geschwister. Jesus hat ihn eröffnet durch sein Blut. Sehen, ob es jetzt geht. In den Kommentaren zu dem beschriebenen Erdbeben steht nicht viel, aber mit dem Sterben unseres Herrn Jesus trat auch dieses gesagte Erdbeben ein und das stark genug war, um in Jerusalem Felswände, Hügel und alles drumherum mit großen Rissen zu verursachen. In all diesen Felswänden befanden sich große Mengen an Grabkammern, deren Pforten, solange sie benutzt worden waren, durch große Steinplatten verschoben waren. Darum hat jeder Erdstoß in Jerusalem die Wirkung, dass viele Grabkammern geöffnet wurden. Und das gibt diesen Zeichen seine nähere Bedeutung. Von den Erweckten wird gesagt, dass sie aus ihren Gräbern herausgegangen sind und in die heilige Stadt gingen, um dort vielen zu erscheinen. Diese von den Toten Erweckten sollen den Bewohnern von Jerusalem zeigen, dass mit dem Tod Jesu der neue Abschnitt angebrochen ist, in welchem für ein irdisches Jerusalem mit dem Tempel auf dem Zion kein Platz mehr ist. Die Zeilen werfen noch vielerlei Fragen auf, aber dazu schweigt die Bibel und auch die Kommentatoren und vielleicht auch aus gutem Grund. Kommt zum letzten Vers, den Vers 54. Und da steht, der Hauptmann und die Soldaten mit ihm Jesus bewachten, erschraken sehr, als sie das Erdbeben erlebten und die anderen Dinge wahrnahmen. Dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn, sagten sie. In den 7 Worten, die der Herr Jesus am Kreuz geredet oder geschrien hat, hat der Herr Jesus 2-mal Gott seinen Vater genannt. Er und auch die Soldaten mit ihm konnten nach all dem Geschehenen nur noch ausdrücken, er war wirklich Gottes Sohn. Sie, der Hauptmann und auch die Soldaten, haben als Heiden im Gegensatz zu den glaubenverweigernden Juden Gottes Furcht und bekennen es über den Tod hinaus. Ist schon komisch manchmal, ne? da verstehen Außenstehende mehr als Leute, die in christlicher Tradition aufgewachsen sind. Und so ist es vielleicht auch heute noch, dass manche Außenstehende mehr verstehen vom Leiden Jesu als manch einer, der es vielleicht wöchentlich hört. Was sagen uns nun diese Verse zusammenfassend von der Botschaft vom Kreuz? Der Herr Jesus starb für dich und mich. Und ist es uns bis ins Tiefste klar, warum er das tat? Die Liebe Gottes wird hier deutlich, wo Jesus für deine und meine Schuld stirbt. Da hat Gott dich und mich im Auge gehabt. Hätte er es nicht getan, wären wir für immer verloren. Wir werden und müssen das vielleicht nicht bis ins Letzte verstehen, aber wir sollten es dankbar glaubend annehmen.